Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, hallöchen. Und
hi.
Dank dir und deiner hervorragenden Technik weiß ich jetzt, wie ein Samson Meteor klingt. Das ist ja ein Ausflug in historische Zeiten gewesen.
Ja, das ist das war eine Zeitreise, definitiv. Vor allem jetzt weißt du auch, oder hast du dich ein bisschen in Windows Troubleshooting eingearbeitet, ne?
Ich habe nur FAQs gelesen, aber
ja, was Troubleshooting betrifft.
Troubleshooting war das ja so richtig nicht.
Doch, das war schon Troubleshooting. Wobei, wir sind jetzt doch wieder zurück zum Mac, also von daher.
Back to Mac? Gab es da nicht auch eine Funktion in... Irgendwie kommt mir dieser Spruch Back to Mac bekannt vor. Keine Ahnung.
Ja, was weiß ich.
Bildschirmfreigabe, Remote, ich weiß es nicht. Manchmal bringe ich auch was durcheinander. Im Moment habe ich ganz, ganz viele Baustellen, die ich bearbeiten muss. Da geht im Kopf so einiges
durcheinander. mmsys.cpl, ne?
Das war jetzt Windows, ja.
Genau, naja, also... Nichts, was es nicht gibt.
Oh. Ja.
Ich habe hier auch netten Katzen besucht. Der schläft nämlich in meinem Podcaststuhl. Jetzt muss ich hier auf den anderen ausweichen.
Ja, aber... Ach,
was macht man nicht alles?
Gegenüber die sehr spärliche Soundqualität von dem Samson Meteor klingt das ja jetzt schon wieder sehr viel besser.
Ja, okay, das ist ja auch ein Tischmikrofon. Da ist ja auch dann jetzt das Problem gewesen, dass der Abstand eh nicht gestimmt hat zum Mikro. Etc. Das war ja nur, um da irgendwie das abzufangen, dass halt die Technik funktioniert. Jetzt läuft ja alles, also von daher.
So ist es. Aber
Never change a running system war das, ne?
So ist es, sage ich ja auch immer. Wenn es danach geht, müsste ich ja noch mit einem 286er arbeiten, so ungefähr.
Ja.
Aber das war doch dieses kleine chromfarbene Dreifuß-Mikrofon.
Ja, genau, wo die Füße du nach oben wegklappen konntest zum Einpacken. Oder das ist ja mehr so ein mobiles Reisemikro eigentlich.
Ja, designtechnisch sieht das auch ganz nett aus.
Ja, das ist echt ein schönes Mikrofon für seine Zeit und die Größe. Und je nachdem, wie konsequent man dann auch ruhig vor dem Mikro sitzt, ist es eigentlich ganz okay. Also da kannst du echt nicht meckern, gerade unter dem Aspekt USB und Reise ist das schon okay. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man so semi nutzen will, wenn man es halt ein bisschen Anspruch hat an die Qualität etc. Aber das ist schon ganz in Ordnung.
Gut, das ist ja auch schon etwas älteres Gerät. Das
ist etwas älter, genau. Wie gesagt, du gehst da ein paar Kompromisse ein.
Ja, ja.
Einmal mit dem Interface und dann halt auch, wie gesagt, allein von der Bauart schon, ja.
Ja, genau. Gut. Aber zu unserer damaligen Anfangszeit war das sehr weit verbreitet in der Podcaster-Szene. War ein Mikrofon, was sehr oft benutzt worden ist.
Ja, genauso wie das Yeti.
Das verwenden heutzutage immer noch einige.
Genau, und da gab es ja auch ein paar Versionen mittlerweile. Ja. Ich glaube, die letzte war ja dann auch wieder... Oder es gab eine Version da auch mit XLR, ne?
Das ist die Pro-Version, die steht bei mir auch noch hier rum, ja.
Ja, die gab es ja auch. Ja. Also von daher, das war schon, also ich habe da sehr gerne und auch sehr lange mit damals gearbeitet. Ja.
Also mit dem Yeti bin ich nie so klar gekommen. Das war ein sehr, sehr empfindliches Mikrofon und war sehr, sehr schwer zu konfigurieren. Und das hat auch jeden Raumklang mit aufgenommen. Also für mein Setup und für meine Räumlichkeiten ist das ein sehr ungeeignetes Mikrofon. Ja, aber es hat sich halt auch in meiner Mikrofonsammlung dann angesammelt. Gut. Okay, aber bevor wir weiter aus dem Nähkästchen plaudern, lass uns doch mal über das dominierende Thema der Woche sprechen.
Knarz, das ist, wie gesagt, das ist der Ausweichstuhl.
Es ist der Ausweichstuhl, ja, okay.
das auch.
Kann man jetzt auch zweideutig verstehen.
Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Katze vielleicht schon selbst noch aufwacht und geht, aber das ist anscheinend so bequem.
Naja, gut.
So kuschelig in dem Stuhl da.
Vielleicht
sei ihr gegönnt.
Vielleicht rettet das unsere Magic-Software und schneidet und blendet diese Frequenzen aus.
Ja, ich muss nur dran denken, mich nicht zu viel zu bewegen jetzt in dem Stuhl.
Ja, gut. Dann.
Das kann ja nicht jeder so einen tollen Stuhl haben wie du.
Ja, mein Gott, der ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre alt.
Ja, aber qualitativ dann doch ein bisschen anders als der hier.
Ja, das mag sein, davon kann man ausgehen. Aber auch teure Stühle fangen irgendwann mal an zu knarzen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Preis zu tun. Irgendwann fangen die dann auch an zu knarzen.
Ja.
Aber egal, lass uns nicht abschweifen.
Jetzt fangen wir trotzdem an.
Ich glaube, das ist die falsche Zeit, um jetzt abzuschweifen, weil wir doch ein bisschen was auf der Agenda stehen haben.
Ja, nach anderthalb Stunden Trappeshooting eben, ne?
Ja, ja. Das war jetzt nicht meine Baustelle, aber egal.
Oh mein Gott, gut. Einmal mit Profis.
Ja, ja, okay. Profis sind wir beide nicht, aber wir machen es trotzdem. Hält uns trotzdem nicht davon ab.
Ja.
Also lass uns doch jetzt mal endlich über die WWDC 26 sprechen. Und wie immer, wir werden nicht auf jedes kleine Detail eingehen, weil erstens ist es jetzt schon eine ganze Zeit her und ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörerschaft sich schon Sekundärquellen besorgt hat und sich dementsprechend tiefgreifend über die WWDC informiert hat. Und deswegen gehen wir jetzt nicht auf jedes kleine Fitzelchen ein, würde ich sagen. Machen wir ja meistens nicht. Und was ist mir aufgefallen am Anfang? Es ist komplett umstrukturiert worden. Also normalerweise werden ja immer klassischerweise Betriebssysteme abgearbeitet nacheinander und das haben wir dieses Mal gar nicht gesehen. Es gab quasi eine durchgemischte Informationsstruktur, hätte ich bald gesagt. Also das Hauptthema, was sich quasi durch alle Betriebssysteme gezogen hat, war ja der neue Sprachassistent Siri AI. Und das ist im Endeffekt ja auch das, was uns Apple schon vor 2 Jahren vollmundig versprochen hat. Das haben sie ja mehr oder weniger jetzt gezeigt und ihr Versprechen jetzt eingehalten. Und sie haben ja gewartet fast zum Schluss, bis sie die Katze aus dem Sack gelassen haben. Sie haben das dramaturgisch ja sehr, sehr gut aufgebaut. Und wir nehmen jetzt mal die Spannung raus, obwohl das wird jetzt auch jeder schon mitbekommen haben. Siri AI wird vorerst nicht in Europa und nicht in China kommen. Das sind im Moment die harten Fakten. Und das ist ja wie so ein Déjà-vu-Thema oder wie so ein Déjà-vu. Das hat sich ja auch schon mal mit Apple Intelligence gezeigt, dass das ja auch erst dementsprechend sehr, 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 sehr verspätet gekommen ist nach Europa. Und das wiederholt sich jetzt alles.
Ja.
Tja. Und jeder beharrt so auf sein Statement. Apple sagt, sie möchten dementsprechend ihren Datenschutz einhalten und möchten sich dementsprechend nicht für andere öffnen und sie möchten das Ganze etwas geschlossener halten, das Ganze. Und sie haben ja wohl auch, was man so lesen konnte, der EU einen Vorschlag unterbreitet, dass sie so eine Art Zwischenlayer einziehen wollen, so eine Art, ich sag's jetzt mal so ganz platt, so eine Art Sandbox-System. Dass sie sich jetzt nicht, dass sie das System jetzt nicht komplett aufbrechen, weil sie haben das ganze Thema Datenschutz angeführt und sie möchten dementsprechend das so nicht tun, wie die EU das vorsieht. Und dann hat sich dann auch die EU dazu geäußert, nee, das wollen wir nicht. Gleiche Regeln für alle und wir möchten das jetzt halt nicht. Wir wollen das halt interoperabel haben. Also wir wollen, dass ihr euch halt das große Thema Interoperabilität, dass ihr auch mehr oder weniger zulässt, dass andere auf das System draufkommen. Das, wie gesagt, wollte Apple nicht. Apple wollte, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit. Sie wollten, glaube ich, 18 Monate haben, bevor sie das
einführen. Das war mit einem Vorschlag, den Apple halt gemacht hat, um halt daran, um an einer Lösung halt arbeiten zu können. Hätten sie da, wie gesagt, hatten sie vorgeschlagen, hier so eine 18-monatige Übergangszeit zu machen. Was ich mich nur frage, ja, klar, kann man vorschlagen. Was ich mich nur frage, ist so verspätet, ja, wie die Siri AI jetzt gekommen ist, mit der Zeit, die sie dran gearbeitet haben, hätte man das, was sie in den 18 Monaten hätten umsetzen wollen oder machen wollen in der Zeit, hätte man auch vorher schon. Man hätte damit jetzt schon als Lösungsvorschlag auch kommen können. Nicht nur einen Aufschub fordern, sondern halt auch gleich die Lösung haben. Dass man da nicht dran gearbeitet hat, mein Gott, es ist halt Apple. Keine Ressourcen, ja, keine Möglichkeiten.
Ja, ich meine, diese Thematik, die besteht ja schon so lange, da hast du ja vollkommen recht. Ich meine, seit dem Zeitpunkt, wo sie es verschoben haben, vor 2 Jahren, das ganze Thema oder wo sie das erste Mal vorgestellt haben, haben sie ja mehr oder weniger Zeit gehabt, sich dem Digital Markets Act zu stellen und sich den Gegebenheiten anzupassen oder zu unterwerfen, in Anführungsstrichen. Und das haben sie halt mehr oder weniger nicht gewollt, oder sie holen dann immer wieder ihre Datenschutzkeule raus, so nach dem Motto.
Ja, okay, ja. Da mag was dran sein, gerade ja. Wenn man mal guckt, was normalerweise an Daten ja dann auch in Richtung AI-Dienst halt fließt von den Nutzern,
ja, ja.
Hat das Apple ja schon anders gelöst. Ja, da sind sie ja jetzt die letzten Tage ja auch drauf eingegangen, wie ihr Ansatz ja halt auch aussieht. Gerade auch mit allem, was sie halt on-device machen, beziehungsweise was, wenn nach außen gegangen werden muss, also zu Apple in die Cloud, was da an Daten fließt, ja, beziehungsweise auch nicht, ja, dass da halt auch vor allem nichts in Richtung Google läuft, das ist ja alles okay, ja, wunderbar, das würde ich mir so auch wünschen, wie es Apple da gezeigt hat. Nichtsdestotrotz hätten sie an der Lösung, die sie sich vorstellen, oder an den Funktionen, die sie sich vorstellen, auch schon arbeiten können, ja, und hätten jetzt der EU zeigen können, hier, so sieht's aus, das sind die und die Möglichkeiten, die wir halt umgesetzt haben. Darauf können, auf die und die APIs können halt auch Third-Party-Dienste gerne zugreifen, beziehungsweise stellen wir da zur Verfügung, das ist das, wie wir es uns vorstellen, bitteschön. Ja, mhm. Und hättest halt direkt die Lösung gehabt und hättest dann sagen können, um da halt noch weiter dran zu arbeiten, beziehungsweise weitere Lösungen oder Funktionen bieten zu können, brauchen wir eine Übergangszeit von 18 Monaten oder so. Wie sieht's aus? Dann wärst du aber schon mal mit was gekommen, ja. Aber
ja.
Es ging aus irgendwelchen Gründen halt nicht. Okay. Wie gesagt, gerade auch diese Argumentation in Richtung Datenschutz, okay, das ist ein Punkt, den kann ich nachvollziehen. Aber ansonsten, wie gesagt, dass man da quasi nur um Aufschub bittet und dann noch nicht mal irgendwie 2-3 APIs da hat, ja, die man auch entsprechend mal zeigen kann, ja, wo man sagen kann, hier, da, das kann Facebook nutzen, das kann OpenAI nutzen, ja, das ist halt dann schon.
Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also ich kann sowohl die EU verstehen, ich kann aber dementsprechend auch Apple verstehen. Also es gibt von beiden Seiten Argumente, die ich nachvollziehen kann. Deswegen kann ich mich jetzt nicht konkret auf eine Seite schlagen. Und man weiß ja auch nicht hundertprozentig, wie die Verhandlungen aussehen und wie die Bedingungen so richtig aussehen. Also es sind ja nur relativ wenig Inhalte rausgekommen, wie die sich das so vorgestellt haben. Apple hat es anscheinend relativ sehr verspätet oder erzählt, wie sie sich das vorstellen. Aber wie du das schon gesagt hast, das hätte man alles im Vorfeld schon klären können und ein bisschen eleganter klären können. Und wer leidet darunter? Letztendlich leiden derzeit, wie so oft bei solchen EU-Geschichten, der Nutzer leidet darunter. Ne?
Wenn man unter Leiden halt die fehlende Funktionalität jetzt sehen will, okay, also ich leide da jetzt eher mal nicht drunter, auch wenn ich es nicht nutzen kann. Aber bei mir hat es ja zwei Gründe. Einmal, dass es, wie gesagt, im OS oder von Apple momentan nicht released wird hier. Und zweitens, auf meiner Hardware wird es eh nicht laufen. Von daher bin ich eh raus bis zum September, bis was Neues kommt. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich bin da jetzt nicht unbedingt so hinterher. Ja. Bis auf ein paar Fotofunktionen kann ich da, denke ich mal, auf vieles verzichten, was da ist.
Ja.
Aber das ist ja mich, wie gesagt, es gibt viele andere, die es gerne nutzen wollen. Ja, da müssen wir halt jetzt erstmal in die Röhre gucken, mal abwarten, ob da überhaupt was kommen wird und wann, weil einen Zeitplan gibt's ja jetzt erstmal auch nicht.
Genau.
Weil das, wie die EU sich vorstellt, so kann oder will es Apple nicht umsetzen. Also werden wir das erstmal aussetzen müssen, bis dann vielleicht doch was kommt. Und wie das dann aussieht, ja, ist ja auch die andere Frage. Ja.
Ich meine, es gibt so ein kleines Trostpflaster. Es bezieht sich nur auf iOS und auf iPadOS, macOS, WatchOS, VisionOS. Die werden auch in Europa dementsprechend diese Siri AI bekommen. Obwohl WatchOS auch dementsprechend nicht, weil es ist ja dementsprechend gekoppelt mit iOS. Also das werden wir dann auch nicht in dem Funktionsumfang sehen. Also von daher können wir uns schon so ein bisschen mit der Funktionalität betraut machen oder vertraut machen, wenn wir uns mit macOS auseinandersetzen. Aber ich finde schon, dass gerade wenn man wirklich diese kontextuelle Geschichte hat, dieses kontextuelle der Assistant, der dich dann halt auch kennt und wo du dann halt auch mit eingreifen kannst und wo du dann auch wirklich sehr viel mitarbeiten kannst. Das ist ja das, was sie uns, wie gesagt, schon versprochen haben vor ein paar Jahren oder vor 2 Jahren. Und das wird jetzt halt eingelöst. Und ich glaube, da kommt, wenn man das erstmal kennengelernt hat und wenn man damit arbeitet, kommt dann auch der Appetit beim Essen, würde ich sagen. Also ich bin schon ein bisschen traurig, dass wir das jetzt nicht so sehen werden. Weil da haben sich schon einige tolle Dinge gezeigt, die mir da schon ganz gut gefallen haben.
Ja, auch wenn man mal guckt, was Google macht, auch gerade mit seinen Pixel-Geräten oder was auf anderen Android-Geräten halt in Richtung AI halt alles schon läuft, beziehungsweise welche Funktionen da angekündigt sind und jetzt demnächst kommen sollen, kannst du dich doch auch nur fragen, ja, wieso da, ja, und Apple stellt sich da so quer. Das sind wahrscheinlich auch wieder ein paar Punkte, die da zusammenkommen. Einmal, ja, Google ist scheißegal. Die wollen es halt pushen, verkaufen ja selbst mit ihren Pixels ja auch nur eine Handvoll Geräte, also von daher, da sind sie ja auch da haben sie ja keinen Marktanteil groß. Mhm. Ja, wobei mit Android an sich sieht's da ja auch schon wieder ganz anders aus. Aber wie gesagt, da kannst du echt noch sagen, ja, die 4-5 Pixels, die sich da verkaufen, ja, mein Gott, ja, das ist Google auch egal, ja, wenn da irgendwas kommen sollte, sagen sie, okay, dann zahlen wir halt hier ein bisschen was aus der Portokasse, das passt schon, ja.
Ja.
Wobei, mit der Portokasse muss man auch aufpassen, ja, das kann sich ja es würde sich ja am Umsatz orientieren, die Strafzahlung, ja, also das, ist halt die Frage, was zieht man halt ran, ja, Google als Ganzes, ja, da kommt ein bisschen was zusammen, guckt man sich jetzt Android an und wie da die Lizenzbedingungen aussehen, ja, das ist ja auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber da ging es ja wahrscheinlich eher um Alphabet. Ja, das könnte dann schon eine Summe werden.
Ja. Ja, und was ich auch so ein bisschen vermisst habe, was auch nicht so transparent kommuniziert wird, was ist überhaupt der konkrete Umfang oder wie sieht der Umfang der Funktionen aus, die wir konkret in Europa aktuell nicht bekommen? Da habe ich keine Liste gefunden, da habe ich keine Informationen gefunden, weil es auch so verwoben ist mit dem System und das hat ja auch die Präsentation gezeigt, weil wir haben ja keine konkreten Betriebssystemsegmente bei der Präsentation gesehen, wie ich es eben gerade schon erzählt habe, sondern es war ja alles so, was sich durchzieht, iPadOS, iOS, macOS, alles zieht sich ja quasi so wie so ein roter Faden durch diese ganzen Systeme. Und deswegen hat man auch schlecht ausmachen können, was wird uns dann fehlen letztendlich, wenn es dann im Herbst nach uns kommt in iOS. Und wird es dann so ein starker Einschnitt sein, dass man wirklich so ein defizitäres System hat gegenüber jetzt zum Beispiel Amerika oder in den Ländern, wo man den vollen Funktionsumfang hat. Das muss man erstmal sehen, was uns da entgeht letztendlich. Anzumerken ist noch, wenn man diese volle Power nutzen möchte, die sie dort präsentiert haben, also mit allen Zip und Zap, mit allen Features, wo wir jetzt nicht komplett konkret drauf eingehen wollen, dann muss man ein iPhone 17 Pro haben. Selbst ein iPhone 17 kann nicht das volle Feature-Set abbilden, was uns auf der WWDC 26 gezeigt worden ist. Sprich, man braucht mindestens 12 GB an RAM, um alles abbilden zu können. Ja, das wundert mich jetzt eigentlich nicht, dass das so ein bisschen speicherhungriger ist letztendlich. Und es wird auch dann nochmal unterstaffelt, wenn man jetzt iCloud oder generell Kunde ist, zahlender Kunde ist bei Apple, hat man noch mehr Möglichkeiten, als wenn man jetzt gar kein Abo bei Apple hat oder gar keine, ich glaube iCloud Plus, man muss iCloud Plus Kunde sein, um dementsprechend auch mehr Möglichkeiten zu haben, um die ganzen Modelle halt auch verwenden zu können, die dort präsentiert worden sind. Ja. Das wird ein langer Weg werden und ich prophezeie mal so, früher oder später werden wir es doch in Europa bekommen. Das kam ja mit Apple Intelligence dann auch. Es wird nur ein steiniger Weg werden. Und ich vermute mal, es steht ja noch in der Diskussion, dass Hardware vorgestellt wird. Also dieser HomePod Mini und dieses ominöse Display, HomePad, wie auch immer, diese zentrale Steuereinheit. Und da sieht es ja auch wahrscheinlich oder zu 100% so aus, dass das dann auch Siri AI kompatibel sein wird. Und allein aus dem Grund, sie wollen, denke ich, ja auch weltweit diese Hardware verkaufen, kann ich mir schon vorstellen, dass Apple da gesteigerten Wert drauf legt und auch vielleicht noch mehr auf die EU zugeht, als sie es vielleicht wollen letztendlich. Allein aus dem Grund, dass sie weltweit auch die kommende Hardware verkaufen können, werden sie dann Eingeständnisse machen müssen in irgendeiner Art und Weise. Weil ich glaube, nur in bestimmten Ländern Hardware zu verkaufen, das ist nicht der Ansatz, den Apple verfolgt.
Ja, ich bin gerade überlegen, wenn auf den Geräten ihr eigenes OS läuft, ob die dann überhaupt betroffen sind, ja.
Du meinst dieses ominöse Home OS, was ja für das, ja, vielleicht ist das dann genauso eine Geschichte wie macOS, weil macOS bekommt ja auch,
stimmt. Dieses Gatekeeper,
bezieht sich ja auf iOS.
Gatekeeper-Einstufungen haben sie, genau. Deswegen, weil WatchOS, du hast es ja schon erwähnt, macOS, WatchOS, VisionOS sind ja ausgenommen, oder da erstmal außen vor. Wie gesagt, wenn da HomeOS beziehungsweise irgendein anderes iOS-Derivat drauf läuft, ja, kannst du es da wahrscheinlich sogar machen. Ja,
ja, wahrscheinlich. Das ist noch ein guter Einwurf, genau. Ja.
Ja. Was natürlich auch doof ist, weil erklär das mal deinen Kunden, ja, dass auf deinem Smartphone, auf deinem iPhone darf es nicht drauf laufen, ja, oder kannst du die Funktion nicht nutzen, aber auf deinem HomePod zu Hause, ja, ist es gar kein Problem. Oder an deinem Mac. Ja.
Ja, eben, das, und ich meine, gerade das iPhone, das das wichtigste Gerät oder noch das wichtigste Gerät für Apple, da hat man dann diese Feature-Einschränkungen letztendlich. Das, das ist echt schade. Ja. Und ich hoffe, dass sie das schnell in den Griff bekommen.
Ich stelle mir es nur wirklich schwierig vor, weil inwieweit willst du, selbst wenn du, wie gesagt, über APIs es möglich machst, dass du zum Beispiel ChatGPT runterlädst, ja, und dann als Standard ChatGPT einträgst, inwieweit das dann inwieweit alle Funktionen überhaupt über die API verfügbar wären, würde Apple da wirklich alles verfügbar machen, oder ChatGPT im Hintergrund dann als Standard da wirklich alles machen können, und selbst wenn sie das machen, welche Daten geben sie halt dann an OpenAI zum Beispiel weiter, ja? Oder ist es dann auch nur, ja, Nutzer A, ja, hat angefragt das und das, weil ohne einen gewissen Grad an Personalisierung,
das ist ja auch,
einiges ja an AI-Features nicht umsetzbar ist, beziehungsweise nicht den Nutzen bringt, den man sich vorstellt oder den, der dann einfach dahinter steht. Ja.
Das ist ja auch das, was Apple ja auch bei der WWDC sehr lang und breit erklärt hat, dass sie halt sehr viel lokal laufen lassen. Und auch dieses neue Indizierungssystem, also diesen neuen Index, den sie ja aufbauen, der wird ja sowohl auf iOS passieren als auch auf macOS. Das ist ja sozusagen auch der Kern oder eines der Stützpunkte von Siri AI, um auch den Kontext zu dir herzustellen zu können. Also der indiziert ja quasi alles das, was er an Daten hat oder was auf sich auf dem Gerät letztendlich befindet oder auch in deinen iCloud-Daten befindet und kann dir dann kontextuell auch helfen und aus den Daten, die indiziert werden, Daten erheben und uns sagen, ja, okay, das hast du in der E-Mail geschrieben, okay, den und den Termin hast du da, trage mir das ein, mache hier und da, und das ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt letztendlich. Und dann müsste man ja diesen ganzen indizierten Daten ja auch, wie gesagt, ChatGPT gegenüber öffnen, solange das dann genauso gut funktionieren soll, wie dann halt die Apple-Geschichte. Und das ist schon auch ein Punkt, den Apple da wahrscheinlich, oder auch ein Punkt, wo ich Apple verstehe, dass sie das halt nicht wollen, dass sie dem halt da kein Tor öffnen möchten letztendlich. Und deswegen hatten sie auch diesen Vorschlag gemacht mit dieser Schutzschicht, diesen Schutzlayer, den sie da einziehen wollten. Und das ist für mich ein valider Punkt. Wiederum kann man, hat die EU auch argumentiert, ja, der Nutzer muss natürlich auch die Möglichkeit haben, andere Systeme auf das System oder zu öffnen. Und man muss ja mündig sein und so nach dem Motto, ja, wir können ja drauf installieren, was wir wollen, es ist ja mein Gerät, die Gefahr. Aber weiß ich nicht. Es ist, auf der einen Seite möchte die EU datenschutzkonform agieren und dann argumentieren sie so, naja, dann musst du trotzdem das öffnen, dass alle darauf kommen auf das System. Und Apple hat halt dieses Gegenargument, naja, dann sind wir nicht mehr datenschutzkonform. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig.
Ja. Ein anderer Fall ist noch, selbst wenn es so löst, ja, und keine Daten fließen jetzt an OpenAI zum Beispiel, ja, oder an Google, inwieweit sind die halt damit zufrieden?
Ja.
Oder wo fangen die dann wieder an zu meckern und zu klagen? Mhm. Ja. Weil die wollen ja möglichst nicht nur irgendwelche Anfragen anonymisiert beantworten, sondern die wollen ja möglichst viel Daten ja auch als Input haben, um da ihre Modelle entsprechend auch füttern zu können. Mhm. Und quasi dir den Mehrwert bieten, mhm, indem du halt da möglichst viel an deinen privaten Daten halt reinhaust, ja. Wo du aber als Nutzer ja nicht unbedingt mitentscheiden kannst, was hinten dran mit den Daten passiert. Wird das dann auch wirklich nur für dich genutzt oder werden dann noch andere Modelle trainiert, ja, und wie gesagt, was ist auch gerade mit Bildern oder Videos, die da eventuell irgendwo landen, mit den Informationen von dir dann auch wieder mit anderen Quellen verknüpft.
So ist es, ja.
Weil das bist ja nicht nur du auf dem Bild, ja, sondern es ist vielleicht ein Gruppenbild, ja, mit 20 anderen Personen noch. Von daher, ja, ist schon schwierig, ja. Aber, da muss man auch wieder sehen, vielen ist es ja wurscht.
Mhm.
Wie gesagt, das Internet vergisst nie, haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter drüber gesprochen.
Mhm.
Und ob das dann, wie gesagt, irgendwo auf Instagram ist oder nachher, keine Ahnung, auf dem Server von OpenAI, von was für ich wem, Anthropic, ja, oder auch hier SpaceX.
Mhm.
Ja, mein Gott, wenn es einem egal ist, ist es egal, ne?
Ja, das ist vieles.
Solange man ja selbstbewusst die Entscheidung trifft, dann würde ich sagen, okay, dann, wie gesagt, setze ich irgendwo ein Kreuz, ja, oder aktiviere in meinem iOS eine Funktion, ja, und dann soll der von mir aus, ja, egal wohin, die Daten schicken. Wie gesagt, ich als mündiger Bürger, das ist ja meine Entscheidung.
Mhm.
So kann man argumentieren. Nur gerade, wenn es dann wieder drum geht, ja, machen sich dann die Leute auch wirklich die Gedanken, beziehungsweise wie alt ist der Nutzer?
Ja.
Dann geht's ja auch wieder darum, um die Fragen. Ja,
ich bin davon überzeugt, wenn viele über die Risiken sich bewusst wären, über die Risiken, würden sie wahrscheinlich das gar nicht tun und machen. Weil vieles passiert auch mit dieser Datenfreizügigkeit und mit diesem Umgang mit diesen KI-Geschichten, passiert daraus Unwissenheit. Das ist so.
Ja, guck doch mal alleine, in welchem Alter wir sind, ja, wie neu die Technik im Prinzip noch ist, was man früher vielleicht auch sorglos einfach irgendwo in welche Dienste geschmissen hat. Und wenn es nur Flickr war, Flickr damals, war das nicht Yahoo?
Ja, ging dann später an Yahoo über, ja.
Ja, das ist mir ja auch schon passiert, dass über die Yahoo als Suchmaschine, das muss ich auch mal vorstellen, ja, wer kennt denn heute noch Yahoo, ja, als Suchmaschine mein Flickr-Content gefunden wurde und ich im Gespräch da auf meine Bilder bei Flickr angesprochen wurde. Das sind so Sachen, wie gesagt, das ist ja nur ein harmloses Beispiel. Aber du nutzt, wie gesagt, so ein Online-Foto-Tool, was noch nicht mal so viele Social-Aspekte wie heute Dienste hatte, ja, aber trotzdem in der Suchmaschine auftaucht, ja. Und da ist man heute auch sensibler wie früher.
Mhm.
Also ich zumindest, oder wie gesagt, es gibt viele, die da heute sensibler sind wie früher, nur gerade die Jugend, die halt jetzt noch nachkommt, oder auch die direkt nach uns ja auch noch damit reingekommen ist, wie viel da auch bei Facebook, ja, und Kram gepostet wurde, oder so im Internet, ja, auf Twitter und anderen sozialen Diensten, ja, was, wie gesagt, das Internet vergisst ja nicht, ja, was da teilweise auch an Sachen ist, ja, die dich eventuell noch verfolgen können, ja, die da, wenn du einen jugendlichen Leichtsinn ins Netz geschmissen hast, ja, das ist halt schwierig, ja.
Ja, ja, und ich meine, ich kann ja auch verstehen, dass sich viele damit gar nicht auseinandersetzen wollen und möchten und dass sie einfach nur die neue Technik nutzen wollen. Das kann ich irgendwo auch verstehen, dass man jetzt nicht da noch ein Informatikstudium machen will, um dementsprechend moderne Technik zu benutzen. Und darum kann ich auch auf der einen Seite den Ansatz von Apple verstehen, dass sie ein Ansinnen haben, den Nutzer dementsprechend oder die Daten des Nutzers datenkonform zu datenschutzkonform zu verarbeiten und ihn da halt schützen möchten. Das kann ich schon verstehen. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema und ich kann mich nicht auf die Seite der EU schlagen, also ich persönlich, und ich kann mich auch nicht auf die Seite von Apple schlagen. Ich stehe im Moment wirklich da so ein bisschen zwischen den Stühlen und ich kann beide Seiten durchaus nachvollziehen oder die Argumente durchaus nachvollziehen. Naja, wir werden sehen.
Ja.
Ja, wie gesagt, das wird uns die nächsten Wochen noch begleiten, das Thema. Das,
nicht nur Wochen.
Ich hoffe, das wird sich schnell klären, das Ganze.
Nee.
Aber.
Ich befürchte nicht. Also dieses Jahr gehe ich nicht davon aus. Und nächstes Jahr müssen wir mal abwarten.
Mhm.
Also ich glaube, dieses Jahr passiert da nichts in die Richtung.
Ja gut, es kommt ja sowieso erst im September raus mit den iPhones.
Ja, aber wie gesagt.
Dann ist ja das Jahr schon, ich sag mal, das ist ja schon fast rum, das Jahr. Also mal ganz platt gesagt. Ne? Da ist ja
aber nicht, ne? Wie gesagt, dieses Jahr, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen, dass wir dieses Jahr eine Lösung irgendwie kriegen. Selbst wenn du sagen würdest, dir als Beta, würde ich nicht drauf wetten.
Mhm. Gut. Abwarten und Tee trinken. Gut, und dann gab es noch ein sehr ausführliches Statement, in Anführungsstrichen ausführlich, von Greg Federici zum Thema Siri als Chatbot, weil man hat ja immer Wochen, Monate da herausgehört, dass Apple eigentlich nicht den Weg einschlagen möchte. Und sie haben es ja immer wieder betont, dass sie nicht den Weg einschlagen möchte, einen separaten Chatbot auf die Beine zu stellen. Und wir wurden ja jetzt eines Besseren belehrt. Es gibt ja diese zentrale App. Das wurde ja auch ausführlich von Mark Gurman etc. geleakt und erstaunlicherweise auch die ganzen letzten Leaks, die Mark Gurman noch ein paar Tage vor der WWDC rausgehauen hat, die waren erstaunlich konkret und erstaunlich gut. Also die ganzen Mockups, die da rausgefallen sind, die waren relativ nah daran, was wir gesehen haben auf der WWDC. Gut, sei es drum. Für diese ganze Geschichte, warum wir jetzt eine Chatbot-App sehen oder eine alleinstehende App dafür, hat sich Greg so geäußert, dass man eine zentrale Anlaufstelle haben möchte, wo alles zusammenläuft, wo man nachvollziehen kann, was passiert ist, wo man eine Historie hat und wo man dann auch zum späteren Zeitpunkt wieder einsteigen kann, wenn man ein Gespräch beendet hat oder und das nahtlos fortsetzen möchte, dann hat man halt die Möglichkeit in der App, in der Chatbot-App, das wieder nahtlos anzusetzen und anzuknüpfen. Und deswegen, oder das ist einer der Hauptgründe, dass man dementsprechend diese Anlaufstelle hat, wo man eine Historie hat, einen Chatverlauf hat, wie man das ja zum Beispiel auch in einem klassischen Messenger hat. So hat man das dann halt auch da und man kann dann auch nochmal nachschlagen, was hat man dann und dann gemacht und getan. Gut, kann ich nachvollziehen. Den Ansatz finde ich auch im Prinzip gar nicht so schlecht diesbezüglich. Ja. So, das zum großen Komplex Datenschutz, EU-Streit und Apple-Geschichte. Und dann, ja gut, wir haben das jetzt so ein bisschen von hinten aufgezäumt, dass das fährt, aber Apple hat ja dann angefangen bei der Präsentation erstmal den Namen zu droppen für macOS.
Ja, genau.
Das kam mir auch, diese Art und Weise der Präsentation kam mir auch so ein bisschen merkwürdig vor, weil sie sind ja kurz darauf eingegangen und haben gezeigt, wie es heißen wird. Golden Gate wird es heißen. Und das kam mir alles so wie so ein Fremdkörper vor. Und diese Präsentation mit dem VW T1 Bulli, das war alles so ein bisschen weird. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also wir sind ja schon einiges gewohnt, aber das fand ich ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Aber okay. Und die ganzen Gerüchte, wie es eigentlich heißen sollte angeblich, also Big Bear war ja der letzte heiße Kandidat oder Redwood. Und das Smaragd war, glaube ich, auch noch in der Gerüchteküche unterwegs. Das ist es ja halt nicht geworden. Wir haben jetzt Golden Gate und ich finde, das ist ein international gut aussprechbarer Name. Da hatten wir schon andere Geschichten. Wie Yosemite zum Beispiel, das haben ja auch ganz viele sehr kreativ ausgesprochen. Das war auch immer so ein Zungenbrecher, zumindest international war das teilweise ein Problem. Aber Golden Gate geht ja auch ganz gut von der Lippe. Allein schon wegen der Brücke, die ja international bekannt ist. Und da hat man erstmal angefangen, einen Schieberegler vorzustellen von oder man hat eine Einstellungsmöglichkeit vorgestellt, dass man jetzt Liquid Glass dementsprechend regulieren kann. Von ultra klar bis vollständig getönt. Also man hat da also ein sehr großes Spektrum, dass man jetzt das Liquid Glass dementsprechend anpassen kann. Mhm. Und das war auch so, ja, mein Gott, viele haben das jetzt ja sehr positiv bewertet und haben gesagt, ja, man hat auf die Nutzer gehört, kann man so sehen. Und Leute, die das so ein bisschen pessimistischer bewertet haben, die haben halt gesagt, naja, sie haben halt eingestanden, dass Liquid Glass ein Schuss in den Ofen war. Naja, sie haben es halt modifiziert und einstellbar gemacht. Ob das jetzt ein Schuss in den Ofen ist, das ist eine andere Baustelle oder ist eine andere Aussage. Sie haben es halt weiterentwickelt. Finde ich okay. Und dann hier bei dem nächsten Punkt merkt man jetzt wieder, dass sie ganz stark auf die Nutzer gehört haben, weil das war immer wieder ein Kritikpunkt, den man gehört hat, dass die Fensterränder und die Eckradien unterschiedlich waren. Und jetzt jedes Fenster hat jetzt den gleichen Eckradius und die werden jetzt auch wieder genauso scharf dargestellt, wie es früher einmal war. Das war auch immer so ein Kritikpunkt, dass sich viele halt über die verschiedenen Radien aufgeregt haben. Ist natürlich auch nervig, gebe ich zu. Der nächste Punkt war auch, dass die Finder-Menüs in macOS 27 wieder ohne Mini-Symbole angezeigt werden, weil das war auch total stressig, dass da immer solche Symbole aufgetaucht sind. Da gab es auch viele Nutzer, die sich darüber beschwert haben. Ja, und der nächste große Punkt, da habe ich dann wieder gedacht, yo, die ganzen Gerüchte, die wir hatten mit einem Snow OS, die sind doch schon relativ konkret geworden, weil sie haben wieder das Thema Tempo betont und haben da so ein paar Sachen rausgehauen, die sich nicht nur allein auf macOS beziehen, sondern auch auf iOS. Auch die iOS sollen jetzt bis zu 30% schneller starten. Wobei ich sagen muss, auf iOS habe ich da keine großartigen Probleme. Die Apps, die ich da aufrufe, sind flott da und haben noch kein Problem, würde ich sagen. Also macOS, okay, da kann man drüber sprechen, aber bei iOS habe ich da persönlich keine Probleme. Und der nächste Punkt ist, dass gerade auch das bezieht sich rein auf iOS, Fotos, die nach dem Aufnehmen werden sie bis zu 70% schneller verarbeitet und geladen. Okay, das merkt man teilweise, wenn man mit der Foto-App arbeitet und Fotos macht, dass man da teilweise drauf warten muss, wenn da was passiert. Der nächste Punkt, wo ich wirklich gespannt bin, ob das wirklich passiert, AirDrop soll bis zu 80% schneller funktionieren und Daten übertragen. AirDrop ist wirklich ein Feature, was ich sehr oft nutze. Und was mir so durch den Kopf gegangen ist, sie könnten ja eigentlich, da sie sich jetzt ja auch AirDrop-technisch zu Android geöffnet haben, könnten sie doch eigentlich sagen, ja, wenn ihr Apple-Geräte habt, dann könnt ihr bis zu 80% schneller übertragen, aber mit Android, ne, das dauert genauso. Ah,
sorry, da gehen wir auf 5-Bit runter.
Ne? Ja, das heißt ja nur Interoperabilität und Konnektivität, aber es heißt genau, ja nicht, wie schnell es funktionieren.
Genau, es muss ja nicht gut funktionieren.
Hauptsache es muss funktionieren, ja. Und vielleicht ist das auch die Idee.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nee, aber auch bei den anderen Punkten, also bei mir kommt's. Also mir kommt mein iPhone auch mittlerweile langsamer vor. Klar, es sind die Jahre gekommen. Die Daten werden ja immer, also es werden ja nur mehr Daten, nicht weniger. Dateien und Formate werden größer, beziehungsweise das Gerät wird ja auch immer voller. Vielleicht liegt es auch irgendwo damit dran. Aber ja, also gerade App-Ladezeiten und sowas kommt mir mittlerweile schon länger vor wie früher.
Ich denke mal, das ist auch der Datenbestand, der sich da aufgebaut hat. Und ich prophezeie mal, wenn du das Gerät komplett neu aufsetzen würdest und Stück für Stück die Apps installieren würdest und jetzt nicht aus einem Backup wiederherstellen würdest, dann würde es auch wesentlich performanter funktionieren. Das ist oft der Fall, dass man halt Altlasten übernimmt.
Kann sein, ne? Oder aber es ist halt Absicht, ne?
Nee, das glaube ich jetzt nicht.
Du hast jetzt, dein 13er kommt in die Jahre, kauft dir bitte ein neues iPhone.
Ja gut, die Betriebssysteme werden ja auch ein bisschen anspruchsvoller. Aber wiederum.
Genau, ja. Böse.
Wenn sie jetzt das so aktualisieren und so viel schneller machen wollen, könnte man das ja auch so interpretieren, dass gerade die älteren Geräte davon auch profitieren.
Ich hoffe es.
Dass da wieder Performance reinkommt, weil iOS 27 läuft auf allen Geräten, wo auch iOS 26 drauf läuft. Natürlich mit den unterschiedlichen Abstufungen der Apple Intelligence Geschichte ganz klar, aber das Grundsystem läuft auf allen Geräten, wo auch dementsprechend iOS 26 drauf funktioniert. Ja. Also von daher bin ich gespannt, was da passieren wird.
Nicht nur du.
Ja, also.
Ja, pass auf hier, nachher brauche ich vielleicht gar kein neues iPhone. Das läuft wieder so super.
Ja, mein Gott. Jetzt bin ich auch gespannt, wie der Markt darauf reagieren wird, weil das iPhone 17 hat ja auch nicht das volle Feature-Set, was Apple uns gezeigt hat, das haben wir ja gerade erwähnt. Und ob sich das dann auch auf die Verkaufszahlen, sprich der Gebrauchtgeräte, dann im nächsten Jahr, oder nee, dieses Jahr kommt ja das iPhone 8, nee, das iPhone 18 soll ja angeblich erst im Frühjahr 2027 kommen. Und wie dann da der Gebrauchtmarkt darauf reagiert, ob das sich dann wirklich noch so gut verkauft, wenn man nicht das volle Feature-Set abbilden kann auf dem Gerät. Also, ich würde mir überlegen, gebrauchtes iPhone 17 dann zu kaufen. Naja, egal, wird man dann halt sehen. Vielleicht betrifft uns das ja sowieso noch nicht, wenn das noch Jahre dauert, bis das nach uns rüberkommt, das Ganze. Ja, und das, was wir eben schon so leicht touchiert haben, dass die Index und dass die Suche und die Indizierung umfassend überarbeitet worden ist, das haben sie auch noch präsentiert. Das zieht sich halt durch die komplette Betriebssystemgeschichte, wie gesagt iOS und auch macOS, da soll einiges passiert worden sein. Sie haben das quasi auf links gekrempelt. Der Index wurde neu gestaltet, soll stabiler, effizienter funktionieren und wesentlich schneller laufen und wirklich umfassend für alte und auch für neue Inhalte dienlich sein. Und wenn man zum Beispiel neue Inhalte auf das Gerät installiert oder hat oder in Texte, Dokumente etc., soll das fast sofort indiziert werden und fast instantan zur Verfügung stehen. Ja, das wird man dann sehen. Gerade unter macOS, gerade Spotlight-Suche ist in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen defizitär unterwegs gewesen, nach meiner Meinung. Und die Suche in Mail, ja, die ist auch nicht so optimal. Also da hoffe ich mal, dass da einiges passieren wird. Und wenn man sich so anschaut, wie die Beta-Tester gerade und oder was wir die Beta-Tester gerade berichten, gerade unter iOS, dauert das ja auch sehr, sehr, sehr lange, bis die Indizierung durchgelaufen ist. Kommt natürlich auch hier auf die Datengröße an, die vorliegt, aber das dauert schon ein paar Tage, bis das alles da durchläuft und bis alles dementsprechend so die Datenbank erfasst worden oder durch die Datenbank durchgejagt worden ist. Tja. Bin ich gespannt, was dann passieren wird, wie gut es wirklich wird. So, und dann gab es noch so ein kleines Feature, das Sidecar wurde überarbeitet. Bisher ist es ja so, dass wenn man das iPad mit dem Mac verbindet, dann hat man halt die Möglichkeit, das ganz normal als sekundären Bildschirm zu benutzen, mit Trackpad, mit der Maus. Man kann es sogar auch mit dem Pencil connecten und funktioniert auch mit dem Pencil, aber einfach drauf touchen. Das funktioniert nicht. Also die macOS-Fenster einfach antatschen, das geht halt nicht. Aber ab macOS 27 hat man auch die Möglichkeit, dann das iPad als Touch-Display mit den macOS-Fenstern oder mit den macOS-Inhalten zu interagieren. Und das lässt natürlich tief blicken und man geht jetzt ja mittlerweile davon aus, oder viele Leaker haben gesagt, nach dieser Sidecar-Geschichte, wir werden ja hundertprozentig ein touchfähiges MacBook Pro sehen mit Touch-Display. Da bin ich gespannt. Ich glaube es mittlerweile ja auch, nach dieser Funktion oder dieser Möglichkeit, gehe ich auch davon aus, dass wir das sehen werden. Ja. Dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Die AirPods bekommen jetzt endlich einen EQ. Meine Fresse. Also was schon jeder Hersteller im Sortiment hat, jetzt haben wir so ähnlich die AirPods. Gut. Und man kann die Lautstärke für den Wecker und für die Systemklänge etc. jetzt separat anpassen. Also das hat jetzt nichts direkt mit AirPods zu tun, aber wo wir gerade bei Audio waren. Das heißt, dem Wecker kann ich eine individuelle Lautstärke zuweisen und den Systemklängen etc. Und da kann ich jetzt ein bisschen mehr hin und her konfigurieren und jeweils individueller das Ganze konfigurieren. Auch eine Funktion, die man hätte schon jahrelang einbauen können, aber naja. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die uns erfreuen. Und man hat auch schon sehr viel Hinweise gesehen, gerade im Bereich der Entwicklerumgebung oder in Entwicklungsumgebung, dass es wirklich deutliche Hinweise gab in Richtung faltbares iPhone etc. Da gab es auch einige Berichte. Also ich glaube, dass mit dem iPhone ist jetzt, oder mit dem faltbaren iPhone, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Das halte ich schon für sehr gesetzt, dass das kommt. Gerade nach dieser ganzen macOS oder nach dieser ganzen WWDC, was da an Hinweisen hier herauskam, das ist alles, denke ich, schon gesetzt. Jetzt nochmal ein Hinweis, den wir ja schon mehrmals gemacht haben und der auch schon von Apple in der Vorzeit, vorzeitig bekannt gegeben worden ist. macOS 27 verliert die Kompatibilität zur Time Capsule. Bedeutet, Time Capsule ist ja ein Gerät letztendlich gewesen oder ist es noch? Jeder kann sich freuen, der noch eine hat, wo man im Netzwerk halt seine Time Machine Backups machen kann. Das Ganze lief relativ niederschwellig, man konnte relativ leicht das Ganze konfigurieren und seine Backups drauf machen. Wir wissen ja, dass es die Geräte so nicht mehr gibt, schon lange nicht mehr gibt, aber die Kompatibilität wurde lange aufrechterhalten, weil es lief halt auf dem AFP-Protokoll. Und jetzt setzt Apple halt auf eine aktuelle SMB oder die fortschrittliche SMB-Protokolltechnik und hat halt die Kompatibilität gestrichen. Aber ich bin über ein kleines Projekt gestoßen, das nennt sich Time Capsule SMB. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, weil ich setze auch noch eine Time Capsule ein. Das ist eines meiner Backup-Strategien. Besser gesagt, ich habe eine AirPort Express, an der eine 2,5 Zoll Festplatte hängt und die fungiert dazu, dass ich hier noch zusätzlich mein MacBook Pro drauf sichere. Wie gesagt, als zusätzliche Backup-Geschichte. Und das ganze Projekt Time Capsule SMB soll dazu dienen, eine Time Capsule oder dementsprechend auch eine AirPort Express dem Gerät beizubringen, dass es jetzt SMB sprechen soll. Die Frage, die sich auftut, wenn Apple das gewollt hätte, hätten sie dafür ja auch ein Update rausbringen können und das auf SMB umzubiegen. Mhm. Aber da hat Apple wahrscheinlich selbst kein Interesse mehr dran. Das Gerät wird nicht vertrieben. Scheißegal, ist uns wurscht. Ist alte Technik. Prinzipiell gebe ich den Leuten recht, die sagen, das ist alte Technik, weil die Netzwerktechnik, die ist letztendlich veraltet. Aber ich kann es ja letztendlich nur im Netzwerk haben, um das als Daten, als Time Machine-Laufwerk zu haben, wie ich es ja auch mache. Es läuft sonst keine weitere Netzwerkkommunikation mehr über das Gerät. Ich spreche das Gerät halt nur an, um dort meine Backups noch zusätzlich hinzuspielen. Aber okay. Wer Interesse hat, wir verlinken das mal in die Shownotes, der kann sich damit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, ohne Gewähr, ich selbst habe es noch nicht ausprobiert. So, und dann gab es da einen Punkt, der ja im Prinzip sehr interessant ist, sage ich jetzt mal, aber aufgrund dessen, dass ich das nicht konfigurieren muss und einstellen muss, können wir da jetzt mal ganz kurz durchgehen. Ich habe da so ein paar Punkte rausgeschrieben. Es geht nochmal um den Bereich Kinderschutz. Apple hat das Thema Bildschirmzeit nochmal ein bisschen aufgebohrt und ein bisschen überarbeitet. Das heißt deutlich überarbeitet, und das Thema Bildschirmzeit, das hört man immer mal wieder, dass diese Limitierungen und diese Einschränkungen, das ist halt ein großes Problem, weil es sehr rudimentär gestaltet ist und sehr kompliziert ist, in Anführungsstrichen, vernünftig zu konfigurieren. Und das hat Apple sich jetzt nochmal zur Brust genommen und das überarbeitet. Und viele haben auch gesagt, dass sie nur aufgeschlossen haben zu der ganzen Google-Geschichte, weil da sind diese Funktionen teilweise schon lange implementiert und schon gang und gäbe. Gut, kann ich nicht sagen, habe ich jetzt nicht den Einblick, weil ich das nie so mir angeschaut habe, aufgrund dessen, dass ich es halt nicht benötige. Da gibt es zum Beispiel den Punkt Communication Safety. Das heißt, wenn die Kinder mit Personen kommunizieren, dass sie nur mit Personen kommunizieren, die auch im Adressbuch stehen. Und das muss dann halt auch von den Eltern dementsprechend freigegeben werden. Also der Kommunikationskreis, das heißt, es muss, wenn man das aktiviert, dieses Communication Safety oder diese Funktion, dann muss das halt immer dementsprechend freigegeben werden. Man hat Screen Time Schedule, dass man halt Zeiten für Social Media einrichtet, die sich immer wiederholen, also Zeitpläne, die sich immer wiederholen, wo man das halt festlegen kann. Also so ein Zeitplan. Man kann dann dementsprechend auch Dinge, wenn die Kinder jetzt in der Schule sind, und es gibt ja auch einige Schulformen, wo die Kinder ihr Gerät im Unterricht benutzen können. Also im Jobumfeld würde man sagen, bring your own device. Und so gibt es das auch bei einigen Schulen, dass die ihr Gerät in der Schule mitbenutzen können. Und da kann man jetzt zum Beispiel diese Schulzeit ausklammern, dass das nicht auf das private, auf die private Surfzeit oder Digitalzeit angerechnet wird, wie man es auch nennen mag. Dann gibt es zum Beispiel den Punkt zum Surfen, Fragen, dass jede neue Webseite, die dementsprechend nicht freigegeben worden ist oder nicht im Adressbuch steht, dass die bei dem jeweiligen Elternteil oder bei dem Erziehungsberechtigten auch nachgefragt werden muss. Also das sind so ein paar Funktionen, die ich jetzt mal so ausgepickt habe. Ja, man muss sich damit halt auseinandersetzen, und das ist halt auch ein Prozess, den man immer wieder begleiten muss. Und ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass Apple sich dem Ganzen annimmt. Halte ich jetzt auch für eine wichtige Basisfunktion, die einfach drin sein muss. Tja. So, Vision OS, tja. Ja. Da hat man ganz deutlich gesehen, dass Siri AI zwar auch auf die Vision OS kommt, aber das, was sie da gezeigt haben, das war jetzt mehr oder weniger sehr rudimentär und auch sehr wenig neue Funktionen. Visual Intelligence kommt jetzt dementsprechend auch auf die Vision Pro. Ja, mein Gott, das ist alles Kleinkram. Und da sieht man auch wieder, dass das Gerät generell von der Entwicklungspriorität ganz stark nach hinten gerückt ist.
Ja, wenn man mal die letzten Gerüchte so guckt, angeblich waren da ja mehrere Produkte in der Entwicklung. Die wurden jetzt auf zwei runtergedampft.
Ja.
Wo es auch noch keine irgendwie Timeline gibt, wann da auch Produkte zu sehen sein sollen, beziehungsweise dann halt auf den Markt kommen. Ja, das passt da eigentlich ganz gut rein, was wir da dann auch auf der WWDC gesehen haben dazu, ja.
Ja, Ming-Chi Kuo hat
leider
ja gesagt,
gar nichts im Prinzip.
Hat ja jetzt nochmal ein Gerücht rausgehauen oder nochmal ein Statement rausgehauen, dass, wie gesagt, der ganze Fokus auf die Smart Glasses sitzen.
Ja.
Aber selbst die sollen ja erst 2027 kommen und entweder sogar vielleicht sogar Ende 27.
Deswegen, ja.
Da frage ich mich auch, ob das nicht auch ein wenig zu spät ist, wenn man sich die Konkurrenz anschaut.
Ja, ja, okay, es ist halt die Frage, was es kommt, und wie gesagt, es ist wieder Apple.
Ja.
Es ist halt nicht hilfreich, dass jetzt zwischen diesen Versionen so viel Zeit liegt.
Ja.
Man hat, klar, es gab ein kleines Update in Anführungszeichen für die Vision Pro, aber das ist ja nicht das, was man im Prinzip
erwartet hat.
Beziehungsweise sehen wollte. Haha. Und dass es dann halt jetzt nochmal wahrscheinlich so lange dauert, bis da ein neues Produkt kommt, macht's generell diese Sparte Vision Pro beziehungsweise Apple-Brille da nicht einfacher.
Das ist korrekt, ja. Anders und ja.
Vor allem, es heißt ja, es priorisiert wird so an dieser Meta-Ray-Ban-Brille da gearbeitet. Ob das Richtige dann halt auch ist, dass man jetzt sagt, das ist so die Vision, ja. Ich weiß es nicht, oder ob so eine Low-Cost oder so eine Einstiegs-Vision, wie die Pro halt nur günstiger, vielleicht zumindest mal übergangsweise, ja, du hast die Technik, speckt die ein bisschen ab, macht die leichter, guck, dass der Einstiegspreis da entsprechend günstiger wird. Die Entwickler sind schon da, ja, die wissen, was die Brille kann, ja, ob die dann auch ein M5 gehabt hätte oder ob du da vielleicht auch wie beim sag mal, beim beim MacBook halt jetzt jetzt nicht auf die M-Serie gegangen wärst, sondern da
einen Chip MacBook reingemacht. Neo A18.
Ja, ja, genau, Pro. Beim Neo, ja, genau. Ja. Da so einen Chip reingesteckt hättest, ja, um das, wie gesagt, da vielleicht auch nochmal günstiger zu machen. Aber wie gesagt, die Entwickler hätten da auf jeden Fall wenn nicht einen besseren Einstieg, aber die kennen ja die, oder die haben vielleicht auch so Vorstellungen, was sie dann machen hätten können, ja. Wie gesagt, das wäre vielleicht nochmal eine Alternative gewesen, als dann halt so einen Cut zu machen zu so einem Ray-Ban-Meta-Konkurrenz-Dingen, aber ja, mein Gott, Apple muss wissen, was sie machen, ja.
Ja, da bin ich gespannt. Ich meine, so eine Smart Glass hat halt mehr Potenzial, eine breitere Masse anzusprechen. Aufgrund der Bauform her, ne? Du kannst halt das etwas leichter tragen als so einen riesen Aufbau, den du da auf dem Kopf hast. Ne?
Ja, ja. Hattest du den Bericht gesehen? Ich glaube, bei The Verge war das mit diesen Modern, die bei den Ray-Ban-Brillen die LED deaktivieren, dass die Kamera läuft.
Hatte ich nicht gesehen, aber das wundert mich jetzt halt nicht. Das war nur eine Frage der Zeit, dass das passieren wird,
ja,
das Ganze.
Wo ich auch gedacht habe, Freunde, ja. Das ist genau wieder der Punkt, ja, über diese Glasshole-Diskussion, ja, die wir ja eigentlich seit Google, wie hieß das Ding nochmal? Google Glass. Seitdem hatten, ja, was ich ja auch in der Vergangenheit schon mal angesprochen habe, auch gerade in Bezug auf die Brillen, wenn es wie gesagt, der Formfaktor an sich oder dieses Unauffällige ist schon extrem genug oder schon sehr weit mit dieser Brille. Und wenn du dann auch noch diese ganzen Recording-Hinweise da deaktivierst, sorry, also das...
Das ist aber ein Problem, was auf uns zukommen wird, so oder so, ne? Oder was schon existiert dementsprechend.
Das existiert, ja. Es gibt anscheinend eine hohe Nachfrage und auch ein gutes Angebot, ja, um das halt umzusetzen. Wir hatten die Diskussion ja auch schon im Bereich mit den AirTags, deaktivieren des Lautsprechers oder des Piepsers, ja. Jetzt hast du da wieder die LED, die abgeknipst wird im Prinzip. Da muss meiner Meinung nach definitiv von Hardware bzw. OS-Seite was kommen, dass wenn du da irgendwo was manipulierst, der Betrieb komplett eingestellt wird. Auch da wieder die Diskussion, das ist meine Hardware, ja, ich muss damit machen können, dürfen, was ich will. Aber nein, ja, das verstößt dann auch schon wieder auch gegen, inwieweit die verstößt, ja, ist ja wieder die Frage, weil ich weiß nicht, wie waren jetzt hier diese, haben wir doch, oder gab es ja die Diskussion auch bei uns mit der Umsetzung, Filmen oder dieses ungewollte Filmen mit Smartphone-Kameras im öffentlichen Bereich, gerade wenn es darum geht, ja, dass du da halt gewisse Aufnahmen halt machst, ja.
Ganz grob gesagt, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo eine Aufnahme von einer Sehenswürdigkeit in der Stadt machst und da ist da eine Gruppe von Menschen drauf, ist das, glaube ich, nicht illegal. Aber wenn du jetzt explizit jemanden da fotografierst
ja
und raussuchst und Nahaufnahmen machst, das ist dann halt
dieses, ja, wie gesagt, dieses von unten.
Ja, ja, ja. Ja. Upskirt-Bild oder wie es sich nennt.
Genau,
ja,
genau,
ja, ja,
genau,
ja.
Genau.
Gut, das ist natürlich strafbar. Das ist klar.
Und auch da richtig. Weiß ich halt nicht, wie das ist mit, oder wie das gefasst ist in Bezug dann, weil zu dem Zeitpunkt gab es das ja in der Art und Weise noch nicht oder war noch kein Markt, ja, mit diesen Brillen dann halt, ja.
Ja, das ist halt das übliche Problem. Jede Technologie kann in irgendeiner Weise missbraucht werden. Das ist leider so. Ne? Das ist so. Das wird auch nicht weniger wahr. Also es ist nochmal so, die Vergleiche mit dem Messer, die sind zwar langweilig oder sind zwar immer wieder die gleichen, aber es ist viel Wahres dran. Du kannst mit einem Messer auch ein Brot schmieren oder kannst damit auch jemanden erstechen. Ist vieles. Ja, ist so. Gut, anyway.
Ja, genau.
Lass uns mal über WatchOS sprechen. Da hat sich im Endeffekt viel in Richtung AI getan, ganz klar, und das soll die doch alles können, aber sie haben auch ganz stark die Zöpfe abgeschnitten. Sehr radikal, radikaler als das bei den anderen Betriebssystemen der Fall war. Und da gab es zuerst noch einen kleinen Fehler. Also der hat ja für richtig Aufsehen gesorgt, weil zuerst hieß es sogar, dass die Series 9 auch nicht mit WatchOS kompatibel sein sollte. Und das war dann wohl ein Fehler auf der Website und da war ja ein riesen Shitstorm in Anführungsstrichen oder in der Bubble ein riesen Aufschrei. Aber das hat Apple dann wieder revidiert. 9, 10 und 11 ist dementsprechend kompatibel. Aber der nächste kleine Mini-Shitstorm, der folgte sogleich, weil die Ultra 1, die haben sie auch rausgenommen. Also nur 2 und 3 ist kompatibel und die Apple Watch SE 3. Also sie haben da sehr stark die ganze Kompatibilität abrasiert. Ich vermute, das hat nicht nur wirtschaftliche Gründe, dass Apple Geräte verkaufen möchte. Das ist natürlich vielleicht ein Mini-Aspekt, sondern es hat einfach leistungstechnische Gründe, dass die anderen Watches das halt leistungstechnisch nicht können oder nicht die Performance abbilden, die sich Apple vorstellt. Also bitter ist natürlich die Ultra 1, ne? Weil da kenne ich ganz viele, die damit immer noch unterwegs sind. Ja. Aber ist nun mal so. Das war im Großen und Ganzen, ohne dass wir jetzt hier diesen großen Deep Talk oder Deep Dive ins Technische gemacht haben, die WWDC. Apple hat im Endeffekt das eingehalten, was sie vor ein paar Jahren versprochen haben, würde ich sagen. Ja. Und wenn es zu uns
hat kommt, ein bisschen gedauert, ne?
Hat ein bisschen
gedauert. Beziehungsweise für uns wird es noch anhalten, das Warten, ja?
Sehr lange anhalten. Das, wo ich mich am meisten drauf freue, ist halt die Golden Gate Bridge, die unter Schnee versinkt. Und das Snow Golden Gate, würde ich sagen, das ist das, was mich am meisten freut. Und ich hoffe, dass sie auch das so einhalten, dann das, also dass sich das dann auch so zeigt in der finalen Version von Golden Gate, dass wir da ein performantes System haben werden. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich sehe bildlich schon den Snow Leoparden auf einer Golden Gate Bridge sitzen. Ja. Nein, aber das ist das, was mich am meisten erfreut. Da bin ich gespannt, was dann passieren wird. Und ich werde mir irgendwie auch einen Mac organisieren, wo ich dann mal die Golden Gate Beta installieren werde. Bin ja so mal normalerweise nicht so der Beta-Typ, aber da bin ich jetzt im Moment sehr gespannt drauf. Das werde ich mal testen.
Du hast doch mehrere.
Ja, aber man möchte ja nicht alles dafür opfern, weil die Geräte haben ja auch ihre Aufgabe. Ja, ich habe die ja nicht, weil ich damit Spaß.
Nein.
Und wir wissen ja jetzt auch, macOS ist AD. Intel ist jetzt Geschichte. Auf Golden Gate läuft nichts mehr mit Intel. Das war's jetzt. Aber ist auch lange genug.
Also es ist ja nicht so, dass die Hardware, wenn sie bis jetzt gut funktioniert hat, auf einmal schlecht wird. Ne?
Nein. Aber es heißt ja nicht, du kannst ja noch mit Tahoe noch dich über Wasser halten. Ne? Und außerdem kannst du ja auch auf alten Macs wunderbar Linux installieren. Das geht ja auch.
Wenn man das denn möchte, kann man das tun.
Ich habe dir doch mal von diesem alten iMac 5K erzählt, den ich hier bekommen habe. Und da ist mir heute Morgen ein Einsatzzweck für eingefallen. Da werde ich Linux drauf installieren. Ja, super.
Ja, klar. Nur zu.
Ja. Bevor der herumgammelt.
Ja, genau. Vor allem gammelt.
Ja. Aluminiumrost. Na ja, gut. Aluminium rostet nicht. Bevor jetzt hier wieder E-Mails kommen, ist es mir bewusst, dass Aluminium nicht rostet. Es gibt aber Aluminiumfraß. Das gibt es wirklich. Ist aber kein Rost im klassischen Sinne. Gut. Ja, noch eine kleine Geschichte. Nicht eine Geschichte, sondern noch ein kleines Thema, was mir eingefallen ist. Was wir gar nicht so angesprochen haben, diese ganze Fotosgeschichte wurde ja aufgebohrt. Und was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, wo ich so ein paar Bauchschmerzen mit habe, dass diese Extended-Funktion, das bedeutet ja, wenn ich ein Bild habe, mit einem Ausschnitt und ich möchte dieses Bild erweitern, habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, erweitere mir das Bild.
Genau. Und
da werden ja im Endeffekt dann Bilder generiert, die es so niemals gegeben hat. Er erfindet ja Bildinhalte oder rechnet sie dazu oder manipuliert dementsprechend dieses Bild. Und geht, wenn er jetzt eine grüne Wiese ist, geht er davon aus, dass diese grüne Wiese auch dort so weitergeht mit diesem Muster. Ja, ja. Und da habe ich so ein
einmal das und dann eventuell kommt noch ein Busch oder ein Baum dazu, der vielleicht gar nicht da war.
Genau.
Oder er fehlt einfach, weil er ja im ursprünglichen Bild nicht drin war.
Genau. Und das ist so eine Funktion. Ja, ja gut, ich weiß, Google etc. pp. Macht das schon länger. Und Samsung, wo ich gerade bei Samsung war, da ist mir dieser Mond eingefallen. Samsung
generiert, das war ja einmal so ein Diskussionspunkt. Ja.
Die ist gar nicht, macht Bilder oder generiert Bilder von einem Mond, den es so gar nicht gegeben hat, etc. Also, und dass das jetzt Apple auch dementsprechend macht, das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich habe auch nicht gesehen, dass da irgendwelche Wasserzeichen reinkommen, zumindest keine sichtbaren Wasserzeichen. Wie das dann halt digital aussehen wird, das weiß ich nicht. Das ist mir auch ein bisschen merkwürdig aufgefallen. Vielleicht habe ich den Punkt auch übersehen. Allgemein haben sie ja diese Apple-Geschichte, diese Playground-Geschichte auch aufgebaut. Wir können jetzt fotorealistische Bilder erzeugen, was wir ja vorher so nicht konnten. Das hat jetzt Apple auch gemacht. Da muss man nochmal genau darauf achten, wie sich das dann final zeigen wird, diese ganze Fotogeschichte. Ja.
Ja, vor allem, wie gut die Ergebnisse sind. Die Demos waren ja teilweise schon sehr gut. Gerade weil sie ja anscheinend auch in Realtime gelaufen oder gezeigt wurden, die Demos. Von daher, das war schon teilweise, oder die Ergebnisse waren schon, ja, wo du sagen kannst, okay, klar. Aber das ist ja immer die Frage, das war ja trotzdem eine Demo. Ja, das ist halt, wenn ich jetzt eine Aufnahme unterwegs mache von uns, ja, oder da eine Aufnahme halt mache und dann da eventuell auch nochmal dank der Spatial-Daten, die ich habe, da die Perspektive ein bisschen hin und her schiebe und vielleicht den Ausschnitt dann nochmal ein bisschen anders, ja, und dann wirklich da Gen AI drüber rennt und mir da die Ränder schön macht, beziehungsweise da die Details ausarbeitet, die vielleicht dann in der Aufnahme aufgrund des Perspektivwechsels nicht da waren. Da bin ich dann oder wäre ich drauf gespannt mit meinem neuen iPhone. Voraussetzt, die Tools sind dann auch da. Ja, das ist ja auch wieder so die andere Frage. Aber da gehe ich mal davon aus, dass diese Sachen ja da sein sollten, weil das ja unter anderem dann ja on-device läuft und Features sind, die, denke ich mal, da nicht betroffen sind. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja keinen Katalog oder Übersicht, der, wo das aufgeführt ist, was dann fehlen wird. Ja.
Ja. Ja, und ein Punkt, der mir auch sehr gut gefallen hat, du hast es eben gerade angesprochen, die bei den Demos wurden die Ladezeiten nicht rausgeschnitten. Das heißt, man hat es wirklich in Echtzeit präsentiert. Das habe ich sehr positiv wahrgenommen. Und Apple wollte da wohl auch mit zeigen, ja, es existiert wirklich alles. Wir machen da jetzt nicht so Dinge, die wir mal vor 2 Jahren gezeigt haben, sondern das ist jetzt alles schon funktionsfähig. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen Transparenz und Vertrauensbeweis, den sie da halt abgeben wollten. Insgesamt war das eine WWDC, die mich so total durcheinander gebracht hat, allein von der Darreichungsform her. Also das war jetzt alles ich weiß nicht, ob sie vielleicht zur alten Form irgendwann wieder zurückkehren werden, indem sie dann halt wirklich wieder Betriebssystem für Betriebssystem präsentieren oder ob sie das jetzt einfach weiterhin so tun, dass jetzt einfach alles so durcheinander präsentiert wird. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wird man halt sehen. Vor allen Dingen, wie sich die ganzen, im Moment hat es natürlich Sinn gemacht, weil sich diese ganze Siri AI durch alle Betriebssysteme durchzieht und das der rote Faden war. Und was in Zukunft passieren wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber generell hat man bei allen Betriebssystemen, bis auf halt sehr viele, viele, viele Kleinigkeiten, keine riesengroße Weiterentwicklung gesehen. Speziell bei iPadOS, da ist nicht viel passiert. Ne? Muss man sehen. Schauen wir mal. So, zum Schluss gab es dann auch die Verabschiedung von Tim Cook. Für seine Verhältnisse schon sehr viel, würde ich sagen. Viele haben ja gesagt, da wird gar nichts passieren. Da wird ganz normal, dieser Film wird ablaufen. Das war's. Er wird keine Stellung nehmen zu seinem letzten Auftritt in Form der WWDC oder im Rahmen der WWDC, aber er hat zum Schluss noch ein paar leise Worte von sich gegeben. Und naja, das Übliche, es sei in einer Ära für Apple gearbeitet zu haben, das Übliche, was man halt erwartet von ihm. Und er glaube, dass das Beste noch vor uns liege. Ja, da bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Und Fun Fact, John Ternes war in dem Video nicht zu sehen, im kompletten Video nicht. Er hatte keine Präsentationsrolle in irgendeiner Form. Er hat quasi nichts präsentiert. Was heißt quasi? Er hat nichts präsentiert. Natürlich war der halt vor Ort auf der WWDC, klar, aber in dem Keynote-Video war er nicht zu sehen. Okay, wird man sehen. Viele haben mir gedacht, es gibt eine Staffelübergabe und es gibt da noch so ein Ding, aber das hat Apple halt nicht gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass der auf der iPhone Keynote, dass es da eine Übergabe geben wird. Ich gehe davon aus, er wird bei der iPhone-Präsentation oder in dem Video nicht sichtbar sein, Tim Cook. Das war's. Also das war sein letztes Auftreten in einem Keynote-Video.
Könnte sein, ja.
Das war's, denke ich. Da wird dann einfach Ternes das Ding präsentieren und das war's. Ganz normal.
Ja,
wird sich kurz vorstellen und wird sich wahrscheinlich bei seinem Vorgänger bedanken für das, was er Positives hinterlassen hat. Und das war's dann. Vermute ich.
Ja.
Ja. Und dann, dann war's das mit der WWDC. Erstmal. Wie so oft, es wird sich in den nächsten Wochen noch einiges an Neuigkeiten dazu ergeben. Ja. Was war dein Highlight?
Highlight würde ich jetzt so nicht sagen.
Okay.
Wie gesagt, alles, was ja mit AI zu tun hat, ist ja momentan so ein großes Fragezeichen.
Ja.
Wie gesagt, Hardware war ja jetzt groß nichts. Ja. Vision Pro hat mich halt enttäuscht.
Ja, klar.
Ich hatte mir erhofft, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr kommt, gerade so in die Zukunft, Vision, was man da, aber da kam ja nichts. Es kam halt auch nichts in Bezug auf, zumindest mal nicht so offen und nach außen kommuniziert in Bezug auf ein faltbares iPhone, dass du da gesagt hättest, hier
es gab
in Bezug
halt
auf Entwickler muss man halt jetzt irgendwie mal was machen oder so.
Aber es gab halt sehr viele Hinweise in der Software und auch bei Xcode konnte man einiges sehen dahingehend. Also da gab schon, denke ich, ein paar Hinweise, aber natürlich nicht öffentlich und gar nicht, nein.
Ja.
Aber das wäre jetzt auch schlimm, wenn sie jetzt sagen würden, ja, im September stellen wir übrigens ein iPhone Fold vor. Das wäre jetzt ja ziemlich doof gewesen.
Ja, ja. Und klar, wie gesagt, bei Fotos hatten wir eben kurz gesprochen über die Funktionen. Das fand ich schon sehr interessant. Jetzt allerdings auch nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker gehauen hätte. Von daher,
ja.
Boah.
Ja, es war auch am Anfang zu sehen, dass die Apple-Aktie auch reagiert hat, aber ins Negative. Zum Zeitpunkt der Präsentation war die Aktie zwei Punkte gefallen.
Ne? Ja, man hatte ja gerade auch in den Gerüchten, war ja auch nochmal viel die Rede halt von Hardware.
Da war nichts zu sehen, nein.
Da war ja gar nichts zu sehen, ja, weil von daher. Aber ich hatte eh nicht mit Hardware gerechnet, also von daher ist es halt immer so die Sache, ja, was erwartet der Markt oder die Analysten, ja, was wird da im Vorfeld halt gehypt, was ist dann wirklich zu sehen auf der WWDC, ja.
Wir stecken im Moment natürlich auch logischerweise in einer Hardware-Krise, sprich Speicherkrise und das mag da vielleicht auch mit zusammenhängen, mit der ganzen Geschichte. Aber was hätte jetzt kommen sollen? Ich meine, es hätten Speedbumps kommen können für die Mac Minis etc. pp. Aber jetzt eine komplett neue Hardware-Generation oder eine neue Kategorie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich erst so zum Jahresende kommen, Herbst etc. Ja, also mein Highlight, weil es auch greifbar ist, weil wir es auch im vollen Funktionsumfang bekommen werden, ist macOS gewesen, also Golden Gate. Und speziell bin ich halt neugierig auf die Performance-Geschichte, die sie ja versprochen haben. Und auf diese neue Index-Geschichte, auf diese neue Suchgeschichte, da sind so diese Funktionen, die mich persönlich interessieren, weil wir werden es zeitnah bekommen, also gleichzeitig bekommen, wie alle anderen auch. Und das ist doch das, wo ich auch was mit anfangen kann. Ja, was soll ich jetzt sagen, dass mich das alles mit dieser ganzen iOS-Geschichte total interessiert, wenn ich davon den größten Teil ja gar nicht nutzen kann, letztendlich.
Mhm. Ja.
Aber gut. Es gab schon bessere Keynotes.
Ja.
Es gab aber auch schon schlechtere Keynotes. Ja. Von daher schauen wir mal, was passieren wird. Gut. Mhm. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja.
Das war die Flugzeugfolge 737.
Ja, genau.
Oder wollen wir zum Schluss noch kurz über den elektrifizierten M3 sprechen? Hast du den gesehen?
Den elektrifizierten M3?
Mhm. Den neuen, den sie vorgestellt haben. BMW M3.
Ja, klar, BMW, war mir schon klar. Ich glaube, ich habe es gesehen, aber erfolgreich schon wieder verdrängt.
Ja.
Weil war, glaube ich, nicht so, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, aus meinem Gehirn, soweit es geht, wieder rausgelöscht. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich da was gesehen hatte, aber...
Nein, ich meine, jetzt im Vergleich, also im Moment wird ja dann immer, wird jemand einen Supersport oder einen Sportwagen, Supersportwagen würde ich das Ding jetzt gar nicht nennen, einen Sportwagen rausbringt, dann wird ja im Moment immer alles mit dem Luce verglichen. Ne? Ja, und ja. Dagegen sieht er natürlich hervorragend aus. Obwohl nach meiner Meinung hat dieser M3 auch Defizite im Design. Von vorne sieht er gut aus, von der Seite sieht er gut aus, aber dieser gesplitterte Spoiler hinten, dieser unterteilte Spoiler auf der Rückseite.
Ja, mit dem Logo dann in der...
Na, das gefällt mir jetzt nicht so. Also, okay, es gibt natürlich immer eine Schokoladenseite oder eine Seite, die einem besser gefällt, aber der Rest sieht schon sehr, sehr gut aus. Und auch die technischen Daten sind sehr interessant.
Was sagst du zum Lenkrad?
Ja, gewöhnungsbedürftig, aber die Außenspiegel gefallen mir sehr gut. Von. Aber die Außenspiegel gefallen mir sehr gut. Ja.
Sicher? Mhm. Um Gottes Willen, also die Außenspiegel. Also,
der ist ja immer eine Geschmacksfrage.
Ich muss mich mal, die Erinnerungen kommen langsam bei mir wieder.
Ja, ja.
Aber die Außenspiegel, die waren an so einem dünnen Metall.
Sehr filigran gearbeitet.
Obwohl, ob es Metall oder Carbon, keine Ahnung, Aluminium, wurscht. Aber das war doch an so einem Röhrchen und dann der Spiegel dran, ne?
Ja. Richtig, mehr oder weniger.
Oh
ja.
Nee, sorry, aber... nee.
Also... Wenn jetzt jemand sagen würde, den Ferrari oder den M3, dann würde ich zum M3 tendieren. Also jetzt, wenn man die Wahl hätte, sagen wir mal.
Ja. Mit so ein paar Modifikationen vielleicht noch, ja.
Ja.
Ich fand auch vorne, was ist, hatten die nicht irgendwie so zwei kleine Leuchten noch unten im Stoßfänger?
Rechts und links, meinst du?
Was war, ist das Tagfahrlicht? Nee, oder?
Was ich glaube schon, ja.
Oder Kurve? Ja, doch, okay. Mhm. Weil das fand ich jetzt auch nicht so.
Ja.
Dolle.
Ja, man kann über viele kleine Merkmale diskutieren, aber bei dem Ferrari kann man halt über mehr diskutieren. Also hier ist das schon, ich finde, vom Gesamterscheinungsbild gelungener geworden.
Ja, das liegt ja dann auch immer, wie gesagt, im Auge des Betrachters. Ich fand jetzt so, wie du schon gesagt hast, die Front ging so einigermaßen, die unten, wie gesagt, einigermaßen. Ich bin da auch nicht sehr zufrieden damit, aber mein Gott, der M ist sowieso ein Auto, das käme mir wahrscheinlich nicht ins Haus, ja, aber ich bin da, wie gesagt, ich fand das Design jetzt nicht so gelungen von dem Ding.
Mhm.
Das gab sich jetzt nicht viel mit dem Luce.
Okay.
Gerade das Heck auch wieder. Aber das Problem haben viele Autos. Wir haben da über einige die letzten Monate ja gesprochen. Oder letzten Wochen gesprochen. Und wie gesagt, die Front finde ich noch gelungener als das Heck bei dem Auto.
Mhm.
Aber generell bin ich da kein großer Freund von dem Design. Wer es kaufen will, vor allem für das Geld, okay, soll er machen. Aber
er ist auf jeden Fall günstiger als der Ferrari.
Ja, okay, das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Das ist ja dann auch wieder... Ich habe auch zuletzt gerade wieder gelesen, beim Ferrari kaufst du ja den Motor und nicht das Auto. Ja. Also beziehungsweise alles andere ist ja dann quasi Dreingabe. Aber
ja, aber doch nicht bei dem E-Ferrari.
Frage ich mich bei dem Luce auch wieder genau, wieso kommst du da mit so einem Spruch um die Ecke? Ja.
Also bei den Verbrennern, da mag das der Fall sein. Und gerade jetzt zum Beispiel auch der neue Bugatti, der vorgestellt worden ist, der Tourbillon, ne? 16 Zylinder etc., kaufst du eindeutig den Motor als das teurere.
Genau, 16 Zylinder und wahrscheinlich stoppt so viele Ölschrauben, ne?
Ja, wie gesagt,
lieber das.
Designtechnisch sieht ja gut aus, der Wagen, ne? Da gefällt mir sehr gut der neue Bugatti. Und sie sind ihrem Grundkonzept oder ihrem Grunddesign ja auch treu geblieben. Du erkennst eindeutig, dass das ein Bugatti ist. Also die Designsprache vom Veyron zum Beispiel, die findet man hier, oder Anleihen vom Veyron findet man hier wieder. Also da bekommt man das, was man gewohnt ist. Ein Hypercar in relativ gewohnter Bugatti-Designsprache. Was bei Ferrari ja jetzt nicht so der Fall ist. Dass man das bekommt, was man gewohnt ist. Na gut. Aber der ist ja sowieso limitiert auf 250 Stück, der Bugatti. Und die sind schon alle ausverkauft.
Ja. Ach, wie konnte das passieren, ne?
Es ist halt ein Collectors Car. Ja. Und 4,3 Millionen Euro ist auch ein Wort zum Sonntag. Ja. Gut, gut. Dann haben wir doch unseren Autoblock auch noch runtergebracht. Jo.
Ja.
Gut. Ja. Dann machen wir das Ding für heute dicht, Thomas.
Okay.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Yep. Tschüss. Tschüss.